Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ihr seid alle da. Ich freue mich richtig, dass das Haus voll geworden ist. Und wir haben ja auch allen Grund, richtig zu feiern, oder? Wir genießen es natürlich, mit Familie zu feiern, aber wir feiern heute nicht die Familie, ja, sondern wir feiern Jesus, der gekommen ist, um uns wirklich zu erlösen. Auch heute noch. In Altenhüffen. Unglaublich, oder? Richtig gut. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir so auch Weihnachten feiern können, dass das so ein Teil unseres Weihnachtsgeschehens sein kann, dass wir uns nochmal so mit dem Inhalt auseinandersetzen und von daher hoffentlich auch ganz gestärkt in den Abend reingehen und ermutigt auch in die nächsten Tage.
Zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt und für die Steuer erfasst werden sollten. Diese Zählung war die erste und wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter der Provinz Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in der Heimatstadt seiner Vorfahren. Auch Josef machte sich auf den Weg. Aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, ging er nach Judäa, in die Stadt Davids, nach Bethlehem. Denn er stammte aus der Familie von König David. Dorthin ging er, um sich einschreiben zu lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Die war schwanger. Während sie dort waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn in der Herberge hatten sie keinen Platz gefunden. In der Gegend waren Hirten auf freiem Feld. Die hielten Wache bei ihren Herden in der Nacht. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen: Habt keine Angst, ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren worden in der Stadt Davids, Christus der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und plötzlich war bei dem Engel ein ganzes Heer von Engeln. All die vielen, die im Himmel Gott dienten, die priesen Gott und riefen: Groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel, denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns an, was da geschehen ist, was Gott uns bekannt gemacht hat. Sie liefen hin, kamen zum Stall und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind in der Futterkrippe. Als sie es sahen, berichteten sie, was ihnen der Engel von diesem Kind gesagt hatte. Und alle, die dabei waren, staunten über das, was ihnen die Hirten erzählten. Maria aber bewahrte all das Gehörte in ihrem Herzen und dachte viel darüber nach. Die Hirten kehrten zurück zu ihren Herden und priesen Gott und dankten ihm für das, was sie gehört hatten. Es war alles genauso gewesen, wie der Engel es ihnen verkündet hat.
Vielen Dank dafür, dass ihr uns so auf diese schöne, kreative Weise damit reingenommen habt, wirklich uns auf die Suche zu machen, was Weihnachten wirklich ist, was so die Essenz dieses wunderbaren Lebenselixiers ist. Also so ein Lebenselixier ist ja eine hochkonzentrierte Sache. Und ihr habt uns ein paar Elemente genannt und ich habe gedacht, wir gucken uns mal diese Elemente noch mal etwas genauer an. Also da ging es ja um Matthäus 1, 21. Ich lese das nochmal vor. Sie, nämlich Maria, wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Also ich finde das schon der Hammer, dass der Hauptwirkstoff zum Leben ein Kind ist. Also das widerspricht eigentlich so in der religiösen Welt allem. Also es müssen immer so hochweise Männer sein, ne? Möglichst alt. So. Und hier wird das total auf den Kopf gedreht. Hier wird ein Kind genommen. Und man muss sagen, ja noch nicht mal ein Kind, sondern ein Säugling. Ein Baby wird genommen. Und dieser, davon wird gesagt, das ist der Hauptbestandteil vom vom Lebenselixier. Und dieses Baby trägt einen Namen, Jesus. Da muss man sagen, wenn wir das, dieser Name hat aus dem Hebräischen, Aramäischen eine Bedeutung. Wenn wir es auf Deutsch übersetzen würden, dann wäre das Gott rettet. Und genau das wird er in dem Nachsatz dann auch erklärt, denn er wird sein Volk von aller Schuld erretten oder befreien. Also im Kern geht es um die Befreiung von Schuld. Das finde ich nochmal super wichtig. Wir denken ja, wir brauchen einen, der uns von Armut befreit. Ja. Oder von Krankheit. Hauptsache gesund. Oder der so die Kriege, den Streit dieser Welt abschaffen würde. Und super. Aber das ist nicht das Kernproblem, wird hier gesagt. Das sind Folgeprobleme. Das sind die Folgeprobleme von Schuld. Und hier wird gesagt, dieses Baby wird zu einem Mann werden und diese Person wird das Problem Nummer eins von uns und von der ganzen Welt lösen, nämlich unsere Schuld. Was ist Schuld? Schuld ist eine strafbare Verfehlung, und nicht nur eine Verfehlung, sondern eine Verfehlung, die auch Strafe nach sich zieht, und zwar aus Gottes Perspektive. Also Gott hat einen Willen, Gott hat eine Norm, Gott hat Gebote, und diese Gebote sind super. Wenn wir das machen würden, wäre alles paletti. Hätten wir das Paradies auf Erden. Aber wir machen es nicht. Wir widersprechen der Norm Gottes und das ist Schuld. Als Jesus ein bisschen älter ist, greift er häufiger dieses Thema Schuld auf. Und zum Beispiel Matthäus 5, 21, 22 nimmt er eins von diesen Geboten, nämlich du sollst nicht morden, und sagt da nochmal etwas zu. Ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht morden. Jetzt heißt es aber, ich aber sage euch. Und jetzt merkt man, es geht nicht um unsere Norm. Also da würden wir, glaube ich, noch mitgehen. Ne? Du sollst nicht morden. Obwohl im Dritten Reich wurde dieses Gebot außer Kraft gesetzt. Man könnte auch sehr wohl diskutieren, ob in der Abtreibungspraxis das Gebot nicht auch hier und da außer Kraft gesetzt wird und an anderen Stellen auch. Was er damit sagen will, wir haben immer einen gesellschaftlichen Blickwinkel darauf. Jetzt kommt aber Jesus. Was macht er aus diesem Gebot? Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester zornig ist, der gehört schon vor Gericht. Also der innere Zorn, diese Anti-Haltung, die ist schon strafbar. Wer sagt, du Idiot, gehört vor das oberste Gericht. Also wer nichts nicht nur denkt und fühlt, sondern wer es auch noch ausspricht, sagt er, das ist erst super strafbar. Du Idiot. Und jetzt treibt er es noch weiter und sagt, und wer sagt, geht zum Teufel, der gehört ins Feuer der Hölle. Das ist nicht unsere gesellschaftliche Norm. Das hat hier nichts mit einer deutschen Gerichtsbarkeit zu tun, die in dem Entferntesten unserem Umgang miteinander entspricht. Ich wollte damit deutlich machen, Jesus selber hat eine Norm. Und die gilt hier. Und er sagt, deswegen, das sagt er dieser Satz, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. An dieser Norm scheitert das ganze Volk. Alle scheitern daran, an seiner Norm. So könnte ich vielleicht noch immer denken, na, ich bin vielleicht noch ein bisschen besser als mein einer Nachbar oder so, ne? Oder als der, der in der Zeitung erwähnt wird. Wenn ich das ernst nehme, was dieses Kind als Erwachsener gesagt hat, muss ich sagen, scheitere ich sofort. Es geht um seinen Maßstab und zu dem gehört sogar, das sagt er mal später, wenn einer an einem Gebot, an einer seiner Normen schuldig werden würde, dann wäre er an der ganzen Norm Gottes schuldig geworden. Also es geht immer um seinen Maßstab, nicht um meinen Maßstab. Wir sind schuldig im Sinne der Anklage. Und was ist die Folge davon? Das wird auch erzählt. Und der Lohn davon ist der Tod, heißt es hier. Also weshalb erkläre ich das? Weil aus dem Kind in der Krippe wird nachher ein Mann am Kreuz. Und am Kreuz stirbt er. Wenn ich das Kind verstehen will in der Krippe, muss ich den Mann am Kreuz verstehen. Dieses Kind in der Krippe stirbt als Mann am Kreuz, der ohne Schuld war. Und zwar für deine und meine Verfehlungen, die strafrechtlich zu verfolgen sind aus der Sicht Gottes. Es bleibt nicht ohne Konsequenz. Die Logik ist ganz einfach. Gott weiß, was gut ist. Deswegen sagt er, brich nicht die Ehe, morde nicht. Und zwar nicht nur in der Tat nicht, sondern schon noch nicht mal in Gedanken. Selbst das wird dich ins Unglück stürzen. Das macht keine gute Stimmung an Weihnachten, wenn wir alle schlecht voneinander denken. Wir müssen es noch nicht mal aussprechen. Ja? Geschweige denn, wenn wir es aussprechen. Dann geht es so richtig ab. Das wissen wir. Und da greift übrigens kein deutsches Gericht so einfach ein. Und trotzdem sind wir vor Gott schuldig. Das möchte er uns ja sagen. In dem Sinne der Anklage sind wir schuldig. Und in dem Sinne ist er dafür, für die Konsequenz unserer Schuld, nämlich der Tod, ist er am Kreuz gestorben und hat auch diese Gottverlassenheit auf sich genommen. Und in dem Sinne sind wir aber auch frei. Er wird uns ja erretten daraus. Er wird uns befreien. Er wird sein Volk von aller Schuld befreien, hieß es hier in Matthäus 1,21. Das ist so diese Essenz von Weihnachten, die da schon drin liegt. Wir sind frei. Und zwar zu einem wirklich, wirklichen Leben. Und dieses wirkliche Leben, das wird jetzt durch die zweite Essenz beschrieben, nämlich 1. Korinther 13, 13. Und das gucken wir uns auch nochmal an. Also, wir müssen uns das so vorstellen, der Hauptbestandteil erstmal ist Jesus vor dem Weihnachtselixier. Und jetzt kommen noch drei Dinge hinzu. Ich lese es nochmal vor. Auch wenn alles einmal aufhört, Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden immer bleiben, doch am größten ist die Liebe, so heißt es da. Also Glaube, Hoffnung, Liebe, das sind die drei weiteren Bestandteile des weihnachtlichen Lebenselixiers. Warum Glaube, Hoffnung, Liebe? Weil sie machen nochmal deutlich und konkretisieren es. Es geht nicht nur um diese eine Tatsache, dass Jesus gekommen ist und gestorben ist, sondern es wirkt erst, dieses Elixier wirkt erst, wenn ich eine Beziehung mit Jesus habe. Und die wird hier charakterisiert mit Glaube, Hoffnung, Liebe. Also, warum Glaube? Jesus glaubt an mich. Ey, das ist der Hammer. Jesus weiß um meine ganzen Unzulänglichkeiten, meine ganzen dunklen Seiten, um mein Wiederbemühen und auch Wiederversagen. Und trotzdem glaubt er an mich und an dich auch. Er glaubt an uns. Er glaubt an uns. Und wenn die Beziehung jetzt lebt, glaube ich auch ihm. Ich vertraue mich ihm an. Ich glaube auch genauso an ihn, wie er an mich glaubt. Das ist wesentlicher Bestandteil dieses weihnachtlichen Elixiers. Ansonsten wirkt es nicht. Wenn ich das nur höre und diesen Glauben außen vor lasse, dann sprudelt es nicht über. Dann gibt es vielleicht eine stinkende Masse, vielleicht. Ne? Aber mehr auch nicht. Also Glaube heißt, ich vertraue mich ihm an. Ganz konkret, ich bitte ihn im Gebet um Vergebung. Weil wovon hat er mich nochmal errettet? Was war Kerngeschäft? Von der Schuld. Also, wie glaube ich ihm? Im Kern fängt es einmal an. Kann ich mich noch heute daran erinnern, ich war 19 Jahre alt, ist schon irre lange her. Wirklich, irre lange her. Ich weiß es noch, wie heute mein erstes wirkliches Gebet war, Jesus, wenn es dich gibt, dann vergib mir meine Schuld. Dann vergib mir meine Schuld. Und ich hatte eine ganze Liste, wo ich wusste, das hat mich kaputt gemacht, das hat andere Menschen kaputt gemacht. Ich wusste, das bringt kein Leben. Und das habe ich ihm im Gebet ausgesprochen. Und genauso fängt es an. Das heißt es, er glaubt an mich und ich glaube an ihn. So, jetzt geht das weiter. Hoffnung, das zweite Element. Ja, es geht um Beziehung und Glaube, aber zwischenzeitlich gibt es Probleme. Das ist euch vielleicht schon aufgefallen. Man wird krank. Man versagt schon wieder. Man lädt neue Schuld auf sich. Man hat Zweifel. Man hat Ängste. Man wird arbeitslos. Es gibt Streit in der Familie, keine Ahnung. Es gibt diese Zwischenzeit, es gibt Haufen Probleme. Und jetzt kommt die Hoffnung ins Spiel. Was ist Hoffnung? Hoffnung ist eigentlich auch Glaube, aber ein Glaube, der davon ausgeht, dass es mit Jesus gut ausgehen wird. Versteht ihr? Und deswegen ist der Glaube hier so wichtig. Deswegen ist übrigens Glaube auch in der Ewigkeit wichtig. Also es heißt Hoffnung. Hoffnung wird nie aufhören. Warum? jede Beziehung, in die ich mich investiere, geht doch davon aus, dass es besser werden wird. Dass es gut ausgehen wird. Ey, ein paar von uns haben ja schon mal geheiratet, ne? Also in dem Moment, ich weiß, nicht jede Ehe geht gut aus, das weiß ich. Aber da muss doch Hoffnung mit drin sein. Dann hoffe ich doch, dass wir miteinander glücklich werden, dass ich sie glücklich machen kann und ich auch durch sie Glück erlebe, oder? Ohne dem geht das gar nicht. Das gehört in jede wirklich funktionierende Beziehung hinein. Deswegen wird auch Hoffnung ewig sein. Wird nie aufhören. Weil es in der Zwischenzeit immer wieder Probleme gibt. Ja, ich versage, ich werde wieder schuldig, aber ich glaube an Jesus und ich glaube, es wird besser werden. Auch mit mir. Es wird mit mir besser werden und auch meine so zerbrochene Geschichte wird letztendlich gut ausgehen. Ja, ich bin krank. Ich kriege immer mehr Krankheiten diagnostiziert in meinem Alter, dummerweise. Aber ich hoffe und glaube, dass es auch für mich letztendlich gut ausgehen wird. Das glaube ich. Das gehört da unbedingt mit rein, wenn Weihnachten wirksam werden soll. Das gehört da mit rein. Es hat etwas mit dieser Beziehung zu diesem Kind zu tun und dieser Rettung und dieser Hoffnung. Jesus hat diese Hoffnung auch. Und ich habe sie auch. Auch das ist ebenfalls fester Bestandteil von diesem Weihnachtselixier. So, jetzt kommt das Nächste, Liebe, und das soll das Größte sein. Ich mache es nochmal genauso. Jesus liebt mich. Das gehört dazu. Und ich liebe auch. Ich liebe ihn. Ich liebe den anderen. Ich liebe auch mich. Manchmal gar nicht so einfach. Aber das gehört in diese Beziehung, damit Weihnachten Weihnachten wird, gehört das unbedingt mit rein. Und hier heißt es sogar, es ist das Größte. Eins unserer aktuellsten Probleme mit der Liebe ist, dass sie zunehmend oberflächlicher und auch kommerzialisierter und unklarer wird. Ich habe einen Artikel gelesen, hier am 20.21. in der NW. Ich empfehle euch den, ich weiß nicht übers Netz, ob ihr da rankommen könnt. Alles Liebe, der ist von einer Irme Grimm geschrieben worden. Das hat mich sehr bewegt, weil sie schreibt, wir werden zunehmend überflutet mit einem ausgehöhlten Liebesbegriff. Social Media, Abertausend von Herzen, die auf uns einfluten. Was flutet da auf uns ein? Wirkliche Liebe? Ist das wirkliche Liebe? Wie wird der Liebesbegriff zurzeit in der Werbung? Wir lieben Lebensmittel. I love to entertain you. Hu, hu. Ich sage immer, was da passiert. Da werden Gefühle kommerzialisiert. Damit wird Liebe aber im Grunde genommen ausgehöhlt. Und ich bin in dieser Kultur, ich bin Teil dieser Gesellschaft. Und ich merke, das berührt mich auch. Ich habe Anfang des Jahres eine Predigt gehalten über Matthäus 24, 11 bis 13. Die habe ich mehrfach gehalten, aber nur einmal hier, aber in anderen Gemeinden. Und das war die biblische Aussage, die mich in diesem Jahr am meisten beschäftigt hat. Und zwar hat Jesus selber, dieses Kind als Mann, darüber geredet in Matthäus 24, 11, 13. Und er hat gesagt, der Ungehorsam gegenüber Gottes Gebot wird überhand nehmen und die Liebe bei den meisten wird erkalten. Am Ende der Zeit. Wenn der Mann, der als Kind in die Welt gekommen ist und am Kreuz für uns gestorben ist, der als König auferstanden ist und auch wiederkommen wird, wenn der sagt, Leute, ich sage es euch, am Ende der Zeit, diese Welt wird zu Ende gehen und gegen Ende wird es zunehmen, dass die Liebe erkalten wird und ich sehe, was gesellschaftlich sich bei uns tut, da würde ich sagen, das erlebe ich. Das erlebe ich. Was ist Liebe? Echte Liebe aus Gottes Sicht bedeutet immer auch Gehorsam gegenüber Gott. Weil nicht die Gesellschaft definiert, was Liebe ist. Auch nicht du und ich, auch nicht meine Gefühlslage. Sondern es gibt einen, der Liebe ist, das ist Gott, und der definiert, was Liebe ist. In der Sexualität, im Umgang mit Geld, im Umgang mit Zeit, in der Lebensgestaltung, im Denken und im Fühlen und im Handeln. Das hat etwas mit Verbindlichkeit zu tun. Lass uns mal dieses Wort auf die Lippen zergehen. Das ist aber auch bei uns in der Gemeinde ein Riesenthema, Verbindlichkeit. Und wir arbeiten daran. Wir ärgern uns auch darüber. Wir haben Diskussionen darüber, dass manche sagen, diese Verbindlichkeit will ich nicht. Die Gesellschaft will das zurzeit nicht. War Gott verbindlich? Kannst du verbindlicher werden, als Gott die Herrlichkeit verlassen und Mensch werden und sich mehr zu verbinden mit uns? Eine höhere Verbindlichkeit gibt es gar nicht. Das ist aus seiner Sicht Liebe. Dienen gehört dazu, Hingabe, es kostet was, ja, auch Anstrengung. Ich will nicht sagen, dass jede Liebe anstrengend ist. Manches Geschenk kaufen macht wirklich Spaß und ist wirklich leicht. Es ist wirklich leicht. Und viele Umarmungen gibt es, die wirklich leicht sind und schön sind. Aber die Liebe hat auch die andere Seite, wo es mich wirklich was kostet, wo ich ein Opfer bringe, wo ich mich überwinden muss, wo ich auch ein Stück Demut zu brauche, diesen Schritt zu gehen. Das war die Liebe, ist die Liebe als Teil des weihnachtlichen Lebenselixiers. Auch dann noch, wenn eine Kultur es immer weniger will. Diese echte weihnachtliche Liebe hat es nicht leicht, aber sie wird alles überdauern. Diese Liebe ist ewig. Und bei dem Ewigen ist sie das Größte. Vieles aus unserem Leben wird vergehen. Alle materiellen Sachen werden vergehen. Davon wird nichts bleiben. Aber das wird bleiben. Und es bleibt immer noch das wunderbarste Geschenk, was ich empfangen kann und was ich weitergeben kann. Sie bleibt ewig. Teil des hochkonzentrierten Wirkstoffs vor Weihnachten. In diesem Sinne, Weihnachten steht vor der Tür, trinkt viel. Trinkt viel. Muss ja nicht im Alkohol sein, ne? Das hier ist Wasser. Schmeckt manches Mal viel besser. Ist wahrscheinlich auch viel gesünder. Trinkt viel und immer wenn wir trinken, jetzt so die Weihnachtstage, vielleicht auch heute Abend schon, dann lasst uns daran denken und vielleicht auch darauf anstoßen, wenn es der Rahmen hergibt, auf dieses wirkliche Weihnachtselixier, auf Jesus, der der Hauptbestandteil ist, und auf den Glauben und auch auf die Hoffnung und die Liebe. In diesem Sinne, frohe Weihnachten. Ne? Ja. Ja. Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist. Wir danken dir für deine Geschichte. Von Kind zum Mann, von der Krippe zum Kreuz, hin zur Krone, zum König. Für uns. Und dass darin unsere Rettung liegt. Für all das, was uns kaputt macht, runterzieht, belastet. Uns das Leben raubt. Dass du gekommen bist, um den Bösen zu binden und uns das Leben zu geben. Vielen Dank für Weihnachten. Und danke für dich und für Glaube und Hoffnung und Liebe. Und lass es uns reichlich trinken in diesen Tagen. Es uns so zu Gemüte führen, zu verinnerlichen, annehmen, uns daran erfreuen, es leben und praktizieren. Danke, dass du mit uns unterwegs bist. Du liebst uns und wir lieben dich auch. Und segne uns, segne diese Menschen, die hier da sind, die sich aufgemacht haben, die ein Stück weit auch eine Entscheidung getroffen haben, sagen, ja, sie wollen sich dir auch nochmal aussetzen, um dieser Botschaft, dieser Weihnachtsbotschaft, diesem Elixier sich aussetzen. Dass jeder etwas mitnimmt, das, was er braucht. Das ihm gut tut, was ihm stärkt und Kraft gibt und Orientierung gibt für sein Leben. So geht hin als Gesegnete des Allmächtigen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er ist mit euch. Amen. Amen. Frohe Weihnachten.